Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Annika Schleug, sie hat irgendwie bei den Pferden gerufen, hau drauf und das war ein Riesenskandal. Und jetzt wurde entschieden, dass der moderne Fünfkampf künftig ohne Reiten auskommt und zwar durch den Radsport ersetzt wird.
Ja, legendär. Also, dass ein Sportweltverband sich eingesteht, das geht so nicht. Insgesamt können wir sagen, dass die Outdoor-Aktivitäten 25% des gesamten aktiven Sportskonsums in Deutschland ausmacht.
Aber ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie für diese Outdoor-Branche vielleicht gar nicht so schlecht war, weil viele dadurch wieder den Spaß daran gefunden haben.
Darmstadt 98, zweite Liga, das wissen wir alles. Und der hat jetzt eine schöne Aktion ins Leben gerufen für sozial benachteiligte Menschen.
Wenn man das jetzt mal aus Business-Sicht betrachtet, ist das für Darmstadt natürlich eine mega gute Chance, einen Imagegewinn zu erzielen.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Aufnahme unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Ich bin Lennart, ihr kennt meine Stimme schon, gegenüber von mir sitzt wie in jeder Woche mein treuer Gesprächspartner Gerhard und ich würde sagen, wir starten direkt wie jedes Mal mit dem Blick auf die Sportbusinesswoche.
Unser Blick auf die Sportbusinesswoche.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Lennart, ich würde gerne mit einer Meldung beginnen, die mit den Lilien zu tun hat. Darmstadt 98, zweite Liga, das wissen wir alles. Aber ich glaube, dieser Verein, der mausert sich langsam als ein Verein, der nicht nur Fußball spielt, sondern der auch versucht, eben jetzt hier seiner besonderen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Ja, und der hat jetzt eine schöne Aktion ins Leben gerufen für sozial benachteiligte Menschen. Und zwar kann man eben jetzt in Kombination mit der Stadt eben für einkommensschwache Menschen dort mit der sogenannten Teilhabe-Card, das finde ich super, Teilhabe-Card, kann man also dort einen Antrag stellen und bekommt das Ticket geschenkt. Finde ich insofern prima und ist wirklich etwas, was gelebte Integration bedeutet, oder?
Ja, mega, sehr coole Idee. Vor allem, wenn man das jetzt mal aus Business-Sicht betrachtet, ist das für Darmstadt natürlich eine mega gute Chance, einen Imagegewinn zu erzielen, weil das einfach sehr sympathisch rüberkommt. Okay, wir helfen den Bedürftigen. Wir wollen auch, dass jeder wirklich die Chance hat, ins Stadion zu kommen. Wir wollen diese Leute im Stadion haben. Für Darmstadt ist natürlich dann auch wiederum gut, dass das Stadion noch weiter gefüllt wird. Und ja, das ist natürlich auch eine super CSR-Aktion in dem Sinne, ne? Also sie tun was für ihre soziale Verantwortung und gleichzeitig hat der Verein selber auch viele Vorteile dadurch.
Und wo ich jetzt ins Wort beinahe gefallen wäre, ist, das ist nicht etwas, was sie wegen Corona getan haben, sondern vor der Corona-Krise hatten sie schon Dauerkarten an einkommensschwache Darmstädter verschenkt. Nur durch die Geisterspiele und die Teilauslastung des Stadions hat diese Aktion pausiert. Also es ist sozusagen eine Fortsetzung und deshalb ist es für mich noch mehr überzeugend.
Ich wollte gerade sagen, das macht es noch besser, weil Darmstadt hatte ja auch, wie jeder andere Sportverein während Corona, eigene Probleme. Und ich finde es super, dass jetzt, nachdem das so alles wieder ins Rollen kommt, auch die Probleme anderer weiterhin berücksichtigen und diese versuchen echt aktiv mit ins Boot zu holen und den Verein oder auch diese Leute oder den Leuten zu zeigen, ihr seid auch wichtig für uns, kommt zu uns gerne ins Stadion. Ein anderes Thema, nicht so positiv, beziehungsweise doch eigentlich schon positiv,
ja,
aber der Auslöser ist nicht so positiv. Wir hatten schon vor ein paar Folgen mal über einen Olympiaskandal gesprochen, was den modernen Fünfkampf angeht. Da war es nämlich beim Reiten so, dass der Wortlaut war, ich weiß gar nicht mehr, welche Dame war das nochmal?
Annika Schleu.
Annika Schleu, genau. Sie hat irgendwie bei den Pferden gerufen, hau drauf und das war ein Riesenskandal, hat auch in der Presse echt für Wirbel gesorgt und jetzt wurde entschieden, dass der moderne Fünfkampf künftig ohne Reiten auskommt und zwar durch den Radsport ersetzt wird. Gerhard,
was ist das? Ja, legendär. Also, dass ein Sportweltverband sich eingesteht, das geht so nicht. Der Umgang mit den Pferden, den wir im modernen Fünfkampf so vorgesehen haben, geht nicht. Dann kann man nicht sagen, da machen wir einen Vierkampf draus, sondern das Besondere ist ja der Mehrkampf. Und jetzt machen die Radsport. Finde ich also Weltklasse.
Vor allem, ich finde es auch mal gut. Natürlich haben die auch direkt von der offiziellen Seite gesagt, okay, wir distanzieren uns von solchen Aussagen oder von solchen Aktionen. Aber jetzt auch wirklich so durchzugreifen und zu sagen, okay, wir ändern jetzt wirklich was, das ist echt ein starkes Zeichen und endlich wird er dann auch mal auf den Tisch kommen bei so einer Aktion. Finde ich gut.
Super. Und wir haben noch ein drittes Thema, was uns beide interessiert hat. Es gibt ja die Aktion oder die Organisation Athleten Deutschland. Die ist ja insofern entstanden, weil sich die Athleten in einem angespannten Verhältnis zum DOSB nicht ausreichend vertreten gefühlt haben. Und diese Organisation hat jetzt neu gewählt und Carla Borger, die Beachvolleyballerin, ist jetzt künftig die Präsidentin dieses Verbandes. Und was ich genauso gut interessant finde, ist, dass dieses Präsidium jetzt eben nicht aus Fußballerinnen und Fußballern besteht, sondern eben eine Rodlerin wie die Diana Eidberger oder Marathonläuferin Fabienne Königstein oder sie eben, die sie aus dem Natursport, dem Beachvolleyballsport kommt.
Finde ich auch gut. Vor allem ist da auch wieder dieses Thema, was wir in den letzten Wochen schon immer mal wieder gehört haben, dass Frauen immer mehr auch Führungspositionen im Sport einnehmen sollen, ist jetzt auch wieder der Fall, finde ich sehr gut. Und du hast gerade schon gesagt, das Präsidium besteht quasi aus Rodeln, aus einer Rodlerin oder Marathonläuferin oder jetzt auch mit Carla Borger, einer Beachvolleyballerin. Und das sind alles Sportarten, die draußen stattfinden. Deswegen würde ich das direkt als Vorlage nehmen und zum Thema der Woche übergehen.
Das Thema der Woche.
Genau, unser Thema der Woche ist nämlich der Outdoor-Sport. Wir bewegen uns draußen und ich glaube, viele unterschätzen, was der Outdoor-Sport wirklich für eine Kraft hat oder Bedeutung hat in Deutschland. Vielleicht wäre es kurz zu Beginn einmal gut, Gerd, kann man sagen, was zählt zu Outdoor-Sport oder kann man das überhaupt abgrenzen oder gibt es da eine Definition oder was muss man darunter verstehen?
Na, im Grunde könntest du sagen, alles, was nicht in geschlossenen vier Räumen stattfindet, ist Outdoor. Ist vielleicht ein bisschen allgemein formuliert, aber wenn wir es wirklich mit Outdoor verstehen wollen, dann kann man auch Natursport dazu sagen. Und wir können ja mal die verschiedenen Elemente durchgehen. Wenn wir also Natursport auf dem Lande uns anschauen, dann ist Wandern ein Riesenthema. Megamarsch zum Beispiel, ne? Klettern ist olympisch geworden. Das Thema Fahrradfahren, Mountainbiking oder Reiten, Orientierungslauf, alles auf dem Boden. Dann das Thema Luftsport, ne? Segelflug, Fallschirmspringen, Ballonfahrt oder auf dem Wasser, Kanu, Rafting, Rudern, Segeln. Das gleiche Wintersport, gerade mit Ski Alpin oder Snowboard oder Rodeln. Also ein unfassbar breites Feld, mit dem man sich vielleicht allgemein nicht so sehr beschäftigt hat, aber es ist ein Riesenmarkt.
Definitiv. Vor allem, ich habe natürlich wie immer recherchiert. Ne?
Sehr gut, Lennart.
Natürlich. Und ich habe mal die Top 5 Sportarten in Deutschland rausgesucht, völlig unabhängig von Indoor oder Outdoor. Und die Top 5 Sportarten, die betrieben werden von den Menschen hier, sind einmal Radsport, Schwimmen, Fitness, Laufen und Wandern. Und dann habe ich mir mal überlegt, okay, wie ist das Indoor-Outdoor möglich? Und Radsport ist eigentlich fast nur Outdoor. Mhm. Schwimmen ist teilweise auch Outdoor möglich, natürlich auch Indoor, aber teilweise natürlich auch Outdoor. Fitness ist auch Outdoor machbar. Laufen, Joggen für mich immer Outdoor und Wandern ist auch Outdoor. Da sieht man einfach, was diese freie Natur oder dieses Outdoor-Sporttreiben wirklich für eine Bedeutung hat, wenn man auch alle Indoor-Sportarten bei diesen Top 5 berücksichtigt hat.
Ja, und es ist wahrscheinlich das Erlebnis, das persönliche Erlebnis. Da geht es nicht immer nur um ein kollektives Erlebnis, vielleicht so passiver Sportkonsum beim Fußball oder so, sondern hier gibt es sehr häufig, wenn du jetzt mal Radsport, Schwimmen oder Laufen nimmst, das wird ja individuell durchgeführt, ist es das persönliche Erlebnis. Und ganz faszinierend finde ich, dass in der Corona-Zeit sogar der Umsatz 2021 bei knapp 4 Milliarden, 3,962 ganz genau, liegt. Eine Riesensumme und die Prognose heißt, es geht weiter nach oben. 2025 soll es bei 4,5 Milliarden sein. Also hier ist ein Markt, wo sich Sportmanager und diejenigen, die eben Verantwortung in Entscheidungspositionen haben wollen, drum kümmern müssen.
Definitiv. Ich glaube auch, wir haben schon öfter darüber gesprochen, so Mannschaftssportarten oder so, die haben während der Pandemie natürlich richtig Einbußen kassiert. Die Outdoor-Branche hat 2020, also in dem Jahr der Pandemie, sogar ein Plus von 3,7% zum Vorjahr erzielt. Wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich auch logisch. Ne? Die Leute können alleine, während der Pandemie konnten sie alleine joggen gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie für diese Outdoor-Branche vielleicht gar nicht so schlecht war, weil viele dadurch wieder den Spaß daran gefunden haben. Okay, ich gehe jetzt nicht einfach nur ins Fitnessstudio und stemme ein paar Gewichte, sondern ich gehe vielleicht auch mal laufen und habe Spaß in der Natur quasi. Das ist schon interessant zu hören, auf jeden Fall.
Was ich auch faszinierend finde, ist, die Sportarten, von denen wir gerade sprechen, die sind ja nicht so kostenintensiv. Ne? Fahrrad, Schwimmen, also das ist ja nicht so kostenintensiv. Und trotzdem hat man diese 4,5 Milliarden, das heißt, die Stückzahlen müssen extrem hoch sein, haben wir jetzt keine Zahl dafür gefunden. Aber insgesamt können wir sagen, dass die Outdoor-Aktivitäten 25% größer als 25% des gesamten aktiven Sportkonsums in Deutschland ausmacht. Also würde bedeuten, jeder vierte Euro, der für aktiven Sportkonsum ausgegeben wird, findet Outdoor statt.
Definitiv. Aber wenn du überlegst, die Produktpalette ist natürlich auch riesig. Ne? Ich glaube, allein wenn du so einen Sportrucksack oder so kaufst, den Zelt. Du zum Wandern mitnimmst, Zelt dazu, Wanderschuhe, die du vielleicht auch im Alltag trägst, gehören dazu. Das sind natürlich riesige Potenziale, was diesen Markt angeht. Und ein Fußballer, sag ich mal, sollte in der Regel pro Saison, sag ich jetzt mal, ein oder zwei Paar Fußballschuhe kaufen. Mhm. Ist zwar eine Investition, dann sag ich mal, von je nachdem, ob man für 100 oder für 200 Euro Schuhe kauft, aber die kauft man einmal. Und ich sag mal, das reicht dann schon. Dann kriegst du viel von den Vereinen gestellt. Aber wenn du wandern gehst, dann brauchst du Wanderschuhe, du brauchst vielleicht Stöcke, die du kaufst, du brauchst vielleicht einen Rucksack, vielleicht eine passende Regenjacke dazu. Also da sind schon viele Potenziale, die man halt an diesen Produkten sieht, weshalb vielleicht diese hohe Summe an Geld zustande kommt.
Und wenn ein Landessportbund wie der von Nordrhein-Westfalen das schon vorausahnt, dann ist es ja gut, wenn man das noch boostert, indem man sagt, pass auf, wir stellen jetzt bis 2022 27 Millionen Euro zur Verfügung, damit die Städte und die kreisfreien Städte darauf aufmerksam machen. Ne? Es ist ja auch eine Frage des Tourismus, wenn man so will. Ne? Im öffentlichen Raum bewegt man sich ja da. Finde ich richtig gut, dass der LSB NRW sagt, guck hier, wir investieren, wir geben kein Geld aus, wir investieren, weil es kommt garantiert mehrfach zurück.
Definitiv. Vor allem, es ist ja wichtig, dass die Städte und das Land oder der Staat diese Möglichkeit erst geben, dass man auch draußen Sport, ich will die ganze Zeit Outdoor sagen, aber man kann auch draußen Sport treiben, weil du brauchst Radwege, du brauchst Wanderwege, du brauchst vielleicht auch öffentliche Spielplätze, wo du Fitness machen kannst oder so. Das sind alles Sachen, die halt die Stadt oder wo die Stadt dafür sorgen muss, dass diese einen guten Zustand haben. Deswegen ist da die öffentliche Förderung auf jeden Fall sehr wichtig und da hat der Landessportbund NRW mit seinen Fördermitteln auf jeden Fall einen richtig guten Schritt getan.
Ja, und eine Zahl, die du recherchiert hast, hat mich auch total fasziniert. Die Zahlen sind in China und Asien immer faszinierend. Aber wenn wir unsere Community fragen würden, was denkt ihr denn, was für ein Umsatz im Outdoor-Sport in China gemacht wird? Ich glaube, niemand wäre auf 84,2 Milliarden, Vergleich Deutschland 4 Milliarden, gekommen. Also wir sehen manchmal auch sozusagen seismografisch, wenn in China schon so ein Umsatz gemacht wird, der wird dann irgendwann in Europa und dann auch in Deutschland getätigt.
Kann gut sein. Natürlich ist China nochmal deutlich größer als Deutschland, was natürlich auch mit einbezogen werden muss. Aber trotzdem 84,2 Milliarden, das sind Summen, die kann man sich echt nur schwer vorstellen. Da wäre ich jetzt so auf Anhieb gar nicht drauf gekommen. Aber
und weißt du, Lennart, wir haben ja auch mal die Absicht hier, ein verantwortungsvolles Sportmanagement zu propagieren. Und die Frage ist einfach, ist das eigentlich gut so mit der Natur? Verbrauchen wir die nicht? Zerstören wir sie möglicherweise auch? Und da müssen wir überlegen, wo ist also Outdoor-Sport noch in Ordnung? Also wenn du jetzt gerade von den Städten sprichst, die also Radwege zur Verfügung stellen, prima. Aber wie oft erlebt man schon Mountainbikes, die sich selber im Wald irgendwelche Parcours da zusammenstellen und dann zerstört man Natur. Und da muss man eine Balance finden, zu sagen, wir haben nur eine Erde, wir haben nur eine Natur. Wie kann man also einen verträglichen Natursport, einen natürlichen Natursport betreiben, oder?
Das ist ja das Problem, glaube ich, am Natursport, weil der ist ja oft einfach selbst organisiert. Wir haben viele Sportarten wie Fußball, Basketball, Handball, die sind organisiert von irgendeinem Verband oder von einem Verein oder was auch immer. Aber der Outdoor-Sport, der kann so privat organisiert werden und leider gibt es einige Leute, die dann halt sich denken, okay, ich mache jetzt meinen Sport, was dann mit der Natur ist oder andere Themen, die andere Menschen beeinschränken könnten oder so, da wird leider nicht drüber nachgedacht.
Denk mal an Felix Neureuther, den wir im Podcast hatten, nach dem Motto, muss in Sölden Ende Oktober der Weltcup beginnen.
Ja, sowas halt, ne? Das sind halt viele Sachen. Dann, klar, das ist auch wieder von der Organisation aus, aber da geht es dann wieder um Geld. Aber dieses Privatorganisierte, wo der Einzelne nur an sich denkt und vielleicht die Natur nicht so schützt, wie es sein sollte, ist natürlich ein Risiko, was da in diesem Themenfeld mit einspringt. Gut, wir haben gerade schon wieder, ich habe das Gefühl, wir überspringen immer direkt während des Themas schon eine Frage. Ich hatte nämlich schon wieder eine Frage der öffentlichen Förderung, aber dann stelle ich dir auf jeden Fall die anderen beiden Fragen.
Okay.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, komm, nehmen wir sie nochmal, dann kannst du es nochmal zusammenfassen vielleicht. Deswegen gehe ich jetzt mal auf die zweite Frage direkt, und zwar, welche Rolle spielt die öffentliche Förderung im Bereich des Outdoor-Sports?
Natursport ist eben öffentlicher Raum und deshalb braucht es eben die Abstimmung, dass der öffentliche Raum genutzt werden darf. Er könnte ja auch gesperrt sein und der umgekehrte Weg, also nicht Verbote und sowas, sondern eher versuchen, etwas gemeinsam zu entwickeln. Und deshalb ist die Förderung eines dann doch organisierten Outdoor-Sports, was jetzt die Nutzung des öffentlichen Raums anbetrifft, gut. Also ich glaube, die öffentliche Förderung ist prima, weil die Städte und die Gemeinden haben auch was davon im Sinne von Return on Invest. Und ohne die Förderung wird es eben langsamer laufen, diesen Natursport für sich zu erkennen und dann auch zu betreiben.
Du hattest gerade schon gesagt, es gibt eine Prognose, dass der Umsatz des Segments Sport und Outdoor 2025 bei ca. 4,5 Milliarden Euro sein soll. Glaubst du, dass in der Outdoor-Branche unendlich viel Potenzial steckt oder glaubst du, dass das irgendwann auch ausgeschöpft sein könnte?
Klar, alles ist endlich, alle Ressourcen sind nicht ewig verfügbar, aber die Wachstumsraten, die sind nach wie vor noch ganz, 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 ganz stark. Gerade wenn man Krisen übersteht und zwar besser übersteht als keine Krise, also Corona überstanden zu haben. Auch das Thema mit Wandern. Wir haben ja mit Megamarsch auch Manager bei uns im Studium, die da mit zu tun haben, die sagen uns, die Leute wollen das erst recht. Deshalb glaube ich, das Potenzial wird zweistellig wachsen und aus meiner Perspektive ist noch kein Ende zu erkennen.
So, und du kennst die dritte Frage, natürlich wieder was Persönliches. Deswegen würde ich gerne einmal hören, was ist deine Lieblings-Outdoor-Sportart und vielleicht auch warum?
Okay, also es ist Joggen. Der Grund liegt darin, ich kann es alleine machen. Ist übrigens nochmal für mich eine persönliche Bestätigung. Natursport ist häufig Individualsport. Ich kann es zu einem Zeitpunkt machen, wann ich will, wo ich will. Meistens laufe ich morgens, so um 6 Uhr herum, vielleicht um 7, aber eher morgens. Ich tue es deshalb, weil da, wo ich wohne, gibt es so zwei kleine Seen. Und dann kann ich für mich entscheiden, will ich jetzt die 3, die 5, die 7 oder die 10 Kilometer laufen, je nachdem, wie ich mich da bewege. Und ich finde für mich Joggen faszinierend. Ich kann abschalten, ich kann auf Ideen kommen, ich kann mich motivieren für den Tag. Ich finde Joggen als Outdoor fantastisch. Und wie ist es bei dir?
Gut, Outdoor, zählt Fußball auch als Outdoor-Sport ab? Nee, aber ich gehe auch tatsächlich ganz gerne mal joggen. Ich finde auch das, was du gerade gesagt hast mit diesem Individuellen, dass du halt selber entscheiden kannst, wann gehe ich laufen, wohin gehe ich laufen und vor allem auch, welches Tempo gehe ich. Wenn du zum Beispiel Tennis spielen gehst, dann bist du abhängig von deinem Gegner oder der Stärke deines Gegners. Fördert der mich oder fördert er mich überhaupt nicht? Wenn du joggen gehst zum Beispiel, dann kannst du echt an deine eigene Grenze gehen und das genau so machen, wie du willst, wann du Lust hast, bei welchem Wetter du gehen willst. Manche mögen es vielleicht im Regen, manche mögen es nur bei Sonne. Also das ist echt schon ein cooles Thema, was der Outdoor-Sport generell mit sich mitbringt. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Mir hat es wie immer Spaß gemacht.
Ja.
Und wir hoffen, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Gebt uns gerne weiterhin Feedback und schreibt uns gerne auch Themenvorschläge. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, meldet euch bei uns an sport@ist.de oder über Social Media. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid und sagen bis dann.
Macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.